Ja, es ist höchste Zeit. Warum? Kennen Sie den Moment, dass man die Uhr vergessen hat? Und nicht zu wissen, welche Zeit ist, da stehe ich völlig neben mir. Und dann vielleicht noch vor einer verschlossenen Tür zu stehen, wenn die Zeitumstellung ist, oder einen Termin, einen Arzttermin oder einen anderen verpasst zu haben. Wie schrecklich, dadurch zuckt es mich, du hast die Zeit verpasst. Ihr Lieben, es ist entscheidend wichtig zu wissen, in welcher Zeit wir leben. Ich wurde schon im letzten Jahr immer wieder gefragt von verschiedenen Seiten, in welcher Zeit leben wir? Zuerst Corona und es nimmt ja kein Ende. Dann die vielen Naturkatastrophen. Die Flutkatastrophe ist ja fast schon wieder in Vergessenheit geraten, wenn wir miterleben, was jetzt alles geschieht. Dann aktuell der schreckliche Ukraine-Krieg, der nicht nachlässt. Dann die zunehmende Verfolgung von Christinnen und Christen, die wir in dieser Welt erleben. Der Zerfall christlicher Werte in unserer eigenen Gesellschaft, wenn wir erleben, welche Beschlüsse weiter auf den Weg gebracht werden. Wir merken, die Frage ist berechtigt. In welcher Zeit leben wir? Und diese Frage weist uns an viele Bibelstellen, die beschreiben, welche Zeit wir haben. Und diese wollen uns helfen, dass wir in der Zeit, in der wir leben, auch als Menschen und Christen zurechtkommen. Dass wir als Christen und Gemeinschaften unseren Auftrag up to date, passend für diese Zeit leben. Und die Menschen nicht verpeilt die Zeit beziehungsweise sogar das Leben verpassen. Nur so können wir Hoffnungsbewegung sein, wie es unser Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes groß verkündigt hat. Hoffnungsbewegung sind wir als Christen, als Gemeinden, als Gemeinschaften. So, dafür vier Zeitansagen, in welcher Zeit wir leben. Es ist höchste Zeit, denn es ist die beste Zeit. Jesus, so beschreibt es uns das Johannesevangelium, gleich als das erste Ereignis nach der Einführung, nach dem Prolog, Jesus ist auf einer Hochzeit. Die Hochzeit im Leben, die feiert er mit, wenn Mann und Frau die von Gott gestiftete Ehe eingehen. Und was macht Jesus? Er feiert mit. Und als der Wein knapp wird, macht er aus Wasser Wein. So lesen wir in Johannes 2. Er nimmt die 6 leeren Krüge von den Waschungen nach dem Gesetz, a 120 Liter, also 720 Liter insgesamt, lässt sie mit Wasser füllen und verwandelt diese Menge Wasser in Wein. Und schon damals gilt das Getränk Wein als Freudengetränk und ist Ausdruck dafür. Es ist Heilszeit, denn Jakob hat schon im Alten Testament seinem Sohn, dem Stamm Juda, die Zusage, die Verheißung Gottes gegeben: Ihr werdet eure Kleider in Wein waschen, denn es wird Heilszeit sein und das Heil wird aus eurem Stamm hervorgehen. Jetzt würden wir nicht auf die Idee kommen, unsere Kleider in Wein zu waschen. Oh weh, wenn ein Weinfleck am weißen Kleid ist, dann kriegen wir diesen kaum mehr entfernt. Aber das ist nicht das Problem, sondern das Bild ist Freude in Hülle und Fülle. Wenn Gott Heil schafft. Und auf dieser Hochzeit war allen Beteiligten klar, weil sie den Hintergrund der Bibel kannten, jetzt ist Heilszeit. Es gibt Wein in Hülle und Fülle. Der Heiland ist da, Jesus Christus. Er hat das Gesetz, das mit den leeren Krügen ans Ende gekommen ist und mit unseren Forderungen gegen uns ist, erfüllt mit dem Freudengetränk des Heils. Und der Apostel Paulus beschreibt im Neuen Testament das so im Galaterbrief: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und so hat er gewirkt auf dieser Welt mit Zeichen und Wundern. Ich stelle mir das so vor. Eine Sanduhr. Als im Himmel bei der Sanduhr das letzte Korn durchgefallen ist, Da sagt Gott zu seinem Sohn Jesus im Himmel: Jetzt gehe du auf die Erde und erfülle alle unsere Zusagen, die wir den Menschen gemacht haben, die Welt mit Gott zu versöhnen, die Schuld der Menschen zu bezahlen und den Tod, der uns trennt, zu besiegen. Allein so wird Friede, Shalom für diese Welt und die Menschen. Und am Kreuz auf Golgatha, da ruft es Jesus am Ende seines Lebens aus: Es ist vollbracht. Was? Das Heil, das Leben, der Shalom Gottes. Und Gott hat es bestätigt, indem er diesen toten Jesus Christus am dritten Tage zu neuem und ewigem Leben auferweckt hat. Und damit ist bei Gott und für uns Menschen, ihr Lieben, der Höchststand der Zeiten erreicht. Darum, es ist höchste Zeit. Mehr als das, was Jesus vollbracht hat und uns mit ihm geschenkt ist, kommt nicht mehr. Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus, der sagte und kündigte an: Menschen, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe im Kommen. Und Jesus, als er da ist, sagt: Leute, das Reich Gottes ist mitten unter euch, mit meiner Person, in eurem Gesprächskreis, als sie sich darüber unterhalten, und verweist damit auf sich selbst. Auch die Bezeichnung Endzeit, die wir manchmal hören oder vielleicht selbst gebrauchen und die etwas Bedrohliches, etwas Düsteres an sich hat, sagt aber vom Neuen Testament her gesehen nichts anderes. Endzeit ist eben nicht die Zeit kurz vor dem Ende und Weltuntergang, sondern Endzeit ist die Zeit, seitdem Jesus da war. Und alles, was unsere Zeit macht, er ans Ende gebracht hat. Das Böse, das Leid, das Leiden, das Sterben, sogar die Schuld und die Hölle hat Jesus ans Ende gebracht. All diese Dinge sind noch da, aber durch Jesus schon besiegt und durch seine Auferstehung besiegelt. Also Endzeit ist eine Hoffnungsperspektive. Wir leben noch in einer Zeit, wo alles schwer und belastend ist, aber am Horizont geht schon die Sonne auf. Und das ist das andere Bild, das der Apostel Paulus in Römer 13 benutzt und uns vor Augen malt. Wir leben oft in einer Weltuntergangsstimmung. Alles wird schlechter, schlimmer, schrecklicher und das Ende ist bald da. So fühlt es sich für uns an. Nicht ganz falsch, sehr realistisch. Aber ist das die Sichtweise, die uns Jesus schenkt? Abenddämmerung und Morgendämmerung unterscheiden sich nicht so sehr in der Lichtintensität. Beides ist etwas düster. Aber entscheidend ist, ihr Lieben, die Morgendämmerung, die geht dem Tag entgegen. Es wird heller. Und das ist das Bild, wie wir als Christen diese Welt und unsere Zeit sehen. Es gibt viel Schreckliches, Dunkles, Zerstörendes. Das Leid, die Not, der Schrecken in dieser Welt und in unserem Leben. Was mögen wir heute Morgen alles hierher mitgebracht haben? Aber Gott selbst, ihr Lieben, und hört das ganz neu: in Jesus Christus war schon da auf dieser Erde und mitten in diesem Leben und hat sein Licht in diese Welt gebracht und alle dunklen Mächte und das Schwere und das Leid so besiegt, dass sie sein Licht nicht mehr auslöschen können. Im Gegenteil, sein Auferstehungslicht erleuchtet die dunkelste Not und durchleuchtet die dunkelste Mauer, sogar den Tod, sogar dass aus diesem zum Eingang zum ewigen Leben bei Jesus im Himmel wird. Und hier liegt der Grund der Hoffnung, die wirklich niemals stirbt, weil sie ewig ist. Habt ihr gewusst, dass wir biblisch gesehen in der besten Zeit leben? Es ist Hochzeit, denn wir leben in Gottes guter Schöpfung. und dürfen sie auch erleben, die schönen Seiten des Lebens, und sie auch so gestalten. Und wir erleben von Jesus her schon die volle Erlösung, die er geschenkt hat, über all dem, was uns belastet und auch selber von Gott trennt. Und wir erleben, so wie heute Morgen in diesem Gottesdienst, die innige Gemeinschaft mit Gott. Im Glauben an Jesus durch den Heiligen Geist. Und mehr kann nicht kommen, außer dass wir noch Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und darauf freuen wir uns, und das kommt auch noch. Aber diese Freude insgesamt, auch schon jetzt hier in diesem Leben, wollen wir widerspiegeln, diese gute Nachricht den Menschen weitergeben und sie zu einem Leben mit dieser neuen Qualität in Glaube, Liebe, Hoffnung einladen und ihnen die Gegenwart des dreieinigen Gottes nahe bringen und die Gemeinschaft mit ihm und untereinander feiern, leben und gestalten. Darum, wir leben in der höchsten Zeit als die beste Zeit. Es gilt auch das zweite Zeitzeichen. Es ist brisante Zeit. Hier haben wir eine Uhr, die läuft rückwärts. Die Zeit läuft ab. Welche Zeit? Die Zeit, in der wir leben, ist in der Tat, wie wir schon gesagt haben, nicht nur schön. Die Negativschlagzeilen verfolgen uns. Und Jesus selbst beschreibt unsere Zeit mit ganz konkreten Kennzeichen. Man staune und höre heute aufs Neue, wie aktuell das ist. In Matthäus 24,7 lesen wir, da fragen seine Begleiter Jesus, und an welchen Zeichen erkennen wir, dass du, Jesus, wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? Jesus antwortet, passt auf, dass euch niemand in die Irre führt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt. Denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang. Der Geburtswehen. Aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Ihr Lieben, Jesus wischt diese Ereignisse nicht einfach mit frommen Worten vom Tisch. Nein, er nennt sie beim Namen, mehr als uns vielleicht angenehm ist. Jesus will uns damit nicht Angst machen, nein, er will uns schützen vor frommen Illusionen, wo auch wir manchmal den Wunsch haben und das zur Illusion wird, ach, es wird doch mit dieser Welt immer besser werden. Nein, Jesus will uns in der Hoffnung bestärken, die er schenkt, und darin gewiss machen, seine Hoffnung trägt durch all das Schwere durch, auch wenn es noch schwerer wird. Denn im Grunde genommen sagt Jesus, fürchtet dich nicht, es kommt noch dicker. Und damit macht Jesus deutlich, die Welt ist nicht mehr zu reparieren. Gott erhält diese Welt so lange, bis er eines Tages eine neue Welt schaffen wird. Und deswegen sagt Jesus, wundert euch nicht, wenn das Schreckliche alles geschieht. Das ist leider Gottes aufgrund der Bosheit des Menschen und des Zerfalls dieser Welt seit dem Sündenfall normal gegeben. Ihr sollt aber auch wissen, und das fügt Jesus als Hoffnungslichter hinzu, das alles, was ihr erleidet und erlebt, sind Vorboten und Erinnerungszeichen dafür, dass diese Welt nicht ewig andauert, sondern ich auf diese Welt wiederkommen werde, Gericht halten werde über all dem Unrecht, das getan wird und das erlitten wird, und Gerechtigkeit schaffen werde, und damit auch eine neue Welt. Daraufhin sind das alles Geburtswehen. Es geht dem Leben immer mehr und mehr entgegen. Und deswegen fügt Jesus hinzu, auch in der Zeit, die geprägt ist von schlechten, schwierigen, schrecklichen Zeichen, die gute Nachricht vom Himmelreich wird in dieser Zeit in der ganzen Welt verkündigt werden. Alle Völker werden davon hören und erst dann wird das Ende kommen. Damit verknüpft Jesus folgenden Auftrag. Den Schöpfungsauftrag. Der Schöpfungsauftrag beinhaltet, wie am Anfang der Bibel sagt, diese Welt zu bebauen, zu bewahren, zu erhalten, umweltbewusst zu leben und zu handeln. Unser Auftrag als Christen. Jesus fügt den Missionsauftrag hinzu, nämlich den Vater Jesu Christi als den besten und einzigartigen Gott bekannt zu machen und Menschen in die Verbindung mit ihm zu bringen, damit sie die Lebensbeziehung mit Jesus erleben, damit auch sie darin Rettung und Heil und das neue Leben, das Jesus schenkt, erleben. Und Jesus fügt einen Lebensauftrag für uns als Christen hinzu. Und der wird in den Briefen des Neuen Testaments an vielen Stellen beschrieben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wie sieht das aus? So lesen wir in Römer 13, ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, das steht hier wörtlich, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Jetzt wollen wir im Licht des Tages ein einwandfreies Leben führen, ohne Ess- und Trinkgelage, ohne sexuelle Maßlosigkeit und Orgien, ohne Streit und Eifersucht. Nein, zieht Jesus Christus, den Herrn, an, wie ein neues Gewand. Also Menschen in ein neues Leben mit Jesus hinein zu begleiten, das Leben als lebenswert schützen und gestalten, gemäß dem biblischen Menschenbild, der Ebenbildlichkeit Gottes, der göttlichen Würde. Das ist heute wieder neu wichtig zu hören. Das ist der Auftrag. Und das im Sinne einer ärztlichen Ethik, in Anführungsstrichen. Ein Arzt kann den Patienten vor dem Tod nicht bewahren. Aber der Arzt kann ihm ein gesundes Leben innerhalb seiner Grenzen ermöglichen. Und das ist das Anliegen unserer christlichen Lebensgestaltung. Dafür ist uns die Bibel mit an die Hand gegeben. Das heißt, es ist Missionszeit, Gnadenzeit. Menschen sollen Jesus kennenlernen und seine Liebe erfahren. Und damit ist auch Gemeindezeit, was wir heute Morgen miteinander gestalten. Als Gemeinde in die Welt gestellt und gesandt zu sein, damit Jesus unter den Menschen sich bekannt machen und Menschen in seine Nachfolge rufen kann. Denn auch wenn Gott die Welt schon mit sich versöhnt hat, wissen es noch viele Menschen gar nicht und leben, wie wenn das alles nicht passiert wäre. Jesus will jeden einzelnen Menschen in die Beziehung mit ihm hinein lieben. Und dafür gibt es uns, stellt er uns an die Seite von Menschen, mit ihnen zu leben, das Leben zu teilen, die Liebe weiterzugeben und zu schenken, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Eigentlich unvorstellbar, dass Menschen das Glück von Jesus ablehnen, aber wie Karl Barth, der große Theologe, sagte, es gibt die unmögliche Möglichkeit, dass Menschen das von sich weisen und nach biblischem Zeugnis verloren gehen. Wir haben darüber nicht zu befinden. Wir haben den Auftrag, die Einladung immer wieder frisch, fröhlich und frei weiterzugeben. Sehen wir, leben wir diesen Auftrag? Was motiviert uns dazu? Oder bremst uns darin? Kommen wir zum dritten Zeitzeichen. Es ist eine herausfordernde Zeit. 5:12 zeigt hier die Uhr. Auch das, ihr Lieben, verschweigt die Bibel nicht. Sowohl Jesus in den Endzeitreden der Evangelien als auch ein Apostel Paulus in den Briefen des Neuen Testaments sprechen davon, dass das Böse in der Welt überhand nehmen wird. Warum? Bis es sich selbst anbiedert und selbst ans Ende bringt. So lesen wir im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Lasst euch durch nichts und niemand täuschen, denn zuerst muss es noch zur Auflehnung gegen Gott kommen. Dann erscheint auch jener Mensch, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereint und der umkommen muss. Er lehnt sich gegen alles auf und erhebt sich über alles, was man Gott oder Heiligtum nennt. Mehr noch, er nimmt sogar Platz im Tempel Gottes und gibt sich selbst als Gott aus. Erinnert ihr euch nicht daran? Ich habe euch das schon angekündigt, als ich bei euch war. Und jetzt wisst ihr auch, was diesen Menschen noch zurückhält. Denn er soll erst zur festgesetzten Zeit erscheinen. Allerdings ist die geheime Macht der Gesetzlosigkeit schon am Werk. Es muss nur noch derjenige, der sie bisher zurückhält, aus dem Weg geräumt werden. Dann wird der Gesetzlose ganz offen erscheinen. Aber der Herr Jesus wird ihn töten. Durch einen Hauch seines Mundes. Und im letzten Buch der Bibel lesen wir in Kapitel 12 die Offenbarung: Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher. Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand, indem ihr am Glauben festhaltet. Ihr wisst, dass eure Brüder und Schwestern in dieser Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Aber wehe euch, Land und Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er ist rasend vor Wut. Er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Weil Jesus, ihr Lieben, am Kreuz mit seiner Auferstehung das Böse und auch den Bösen, der dahinter personalisiert steht, wir sprechen vom Satan oder vom Teufel, besiegt hat, darum weiß er, dass er wenig Zeit hat und schlägt gewissermaßen zu. Und zuletzt steigert und konzentriert sich das Böse immer mehr in dem Antichristlichen und zuletzt auch in der Person und dem weltweiten System des Antichristen, von dem das letzte Buch der Bibel spricht, bis Jesus als der endgültige Sieger wiederkommt. Und dabei bedeutet antichristlich sowohl anti gegen das Christliche, aber auch anti vom Griechischen her nach christlich. Und das erklärt auch, warum unser christliches Abendland allmählich so in den Hintergrund tritt. Denn ein nachchristlicher Widerstand ist viel stärker als nur ein gegenchristlicher. Ihr Lieben, solche Dinge beschreibt uns vor allem das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die der altgediente Apostel Johannes mitten in der römischen Gefangenschaft auf einer einsamen Insel, wo er gefangen sitzt, bekommt. Und mitten im Wüten und Toben der damaligen Christenverfolgung, und das können wir uns nicht vorstellen, da geht über ihm der Himmel auf, extra für ihn in dieser Situation und damit auch für uns in dieser Zeit, wo er und wir Jesus nicht mehr sehen und uns angesichts von schrecklichen Schlagzeilen fragen, warum wird alles schlimmer, obwohl Jesus schon da war und wir an Jesus glauben. Und gewissermaßen als Zugabe, eigentlich hat Gott schon alles gesagt, das Evangelium mit Jesus, und Jesus war ja wieder im Himmel. Aber als Zugabe öffnet Jesus dem Johannes und uns nochmal den Himmel und lässt gewissermaßen diese Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, für uns aus dem Himmel fallen, vom Himmel fallen. Und dieses Buch ist in einem Vierschritt aufgebaut, und immer wieder in neuen Anlaufen und konzentrischen Kreisen wird im Grunde genommen das beschrieben. Jesus ist und bleibt Sieger und sitzt auf dem Thron. Das soll uns Christen mitgegeben werden. Heute in der Nachmittag, in die kommende Woche, wo wir nicht wissen, welche Schlagzeilen uns erreichen. Das nächste, das grausame Wüten des Bösen nimmt zu. Ja, leider sprechen auch die Medien diese Sprache. Aber auch das dritte gilt, Jesus besiegt das Böse und wird Gericht halten. Und mitten darin gilt, Jesus sorgt für seine Gemeinde und bringt sie zum Ziel. Und damit ist die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ein Hoffnungsbuch. Es lohnt sie zu lesen, gerade auch jetzt. Martin Luther meinte, man müsste sie täglich durchlesen. Sie hilft uns, dass wir uns an den Zusagen und Verheißungen Gottes für die Welt und seine Gemeinde festmachen, dranhängen, gerade wenn wir als Christen auch hier immer mehr spüren, dass wir auch eine Minderheit sind, aber eben darin nicht unterlegen sind. Warum? Weil wir einen großen Herrn haben, den wir wunderbar angebetet und gepriesen haben, Jesus Christus. Die Mächte der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen, hat Jesus gesagt, als Petrus ihn entdeckt hat. Der Altpräses Christoph Morgner des Gemeinschaftsverbandes, Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, der hat es so formuliert, um uns her ist ein Flächenbrand der Resignation. Am laufenden Band werden Schäden in der Gesellschaft, der Kirche, auch in der Gemeinschaftsbewegung aufgelistet. Aber wir wollen dabei nicht stehen bleiben. Wir wollen vom Flächenbrand der Resignation zur Perspektive des Glaubens kommen. Wo Jesus entdeckt wird, da gibt's Hoffnung, da kommt muntere Bewegung in müde Gestalten. Das ist die Perspektive der Hoffnung. Und damit gilt das letzte Zeitzeichen, die Sonnenuhr. Es kommt die schönste Zeit. Ja, das ist so. Denn Jesus kommt wieder und wir werden zu Jesus heimgehen. Und bei ihm sein alle Zeit. Dann, wenn Jesus, wie in Matthäus 25 angekündigt, zu uns sprechen wird, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bereitet ist. Gott hat den Himmel uns bereitet. Das ist das Ziel der Hoffnung. Haben wir das im Blick, dass das Schönste noch kommt? Welche Bedeutung hat das für unser Leben heute? Wir müssen nicht alles erreichen und alles in dieses Leben packen. Es kommt noch was, das Schönste. Wir müssen nicht an diesem Leben kleben und hängen. Und die Angst vor dem Sterben und Schrecken vor der Zukunft dürfen kleiner werden. Und die Sehnsucht nach dem Himmel darf größer und realistischer werden. Und diese Vorfreude darauf, ihr Lieben, die erleben wir doch in Gemeinde, in Gemeinschaft, im Martin-Luther-Haus, in der persönlichen Beziehung mit Jesus, im regelmäßigen Hören auf sein Wort und beim Lesen in der Bibel, beim Abendmahl, am Tisch des Herrn, wo Gott sich uns selbst schenkt und in der Gemeinschaft der Kinder Gottes und mit Jesus mittendrin dabei. Hoffnung heißt, und das Bild hat Präses Kern uns vor Augen gemacht. Ein Seil spannen von Jesus in unser Leben bis in den Himmel. Und daran halten wir uns fest und hangeln uns entlang, bis wir ankommen am Ziel. Es ist höchste Zeit, denn es ist die beste Zeit. Die Welt ist versöhnt. Als Christen wollen wir fröhliche Menschen mit einer positiven Jesus-Perspektive sein. Es ist brisante Zeit. Alle Menschen sollen Jesus kennenlernen. Darum wollen wir ihn im Alltag bekannt machen, durch Wort und Tat und die Menschen zu ihm führen. Es ist eine herausfordernde Zeit. Das Böse nimmt überhand. Darum wollen wir uns an Jesus festmachen und ihm und seinem Wort vertrauen. Und es kommt die schönste Zeit. Der Himmel erwartet uns. Darum haben wir schon heute bei Jesus ein Zuhause und wollen zielorientiert leben. Ihr Lieben, lasst uns doch mit dem Apostel Paulus fröhlich dem zustimmen, indem wir sagen, ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch zum Ziel führen, bis an den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Dieser Glaube an Jesus macht uns für unser Leben und diese Welt hoffnungsvoll und darum getrost, mutig und stark. Er segne uns darin. Amen.